Was man auf keinen Fall als Lappalie abtun sollte, sind Knopfzellen. Die sind so klein, die werden mal geschluckt, aber ich sag mal, so eine normale Knopfzelle, wie man sie aus einer Uhr oder sowas kennt, macht leider ein Problem. Die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sind nicht in dieser Menge hochgiftig, aber diese Knopfzelle ist so klein, die kann sich im Ösophagus zum Beispiel einklemmen und die Schleimhaut umschließt dieses Ding dann genug, dass Strom fließen kann. Also beide Pole sind aktiviert. Das ist ein Notfall, auch wenn es dem Kind absolut gut geht.
Der Podcast O-Ton Pädiatrie behandelt Themen der Kinder- und Jugendmedizin und richtet sich primär an Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie alle fachlich Interessierten.
Willkommen zur nun schon 6. Staffel von O-Ton Pädiatrie. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Vergiftungen bei Kindern. Medikamente, Putzmittel, giftige Pflanzen, welche Vergiftungsfälle sollten Kinderärztinnen und Kinderärzte auf jeden Fall kennen, weil sie lebensbedrohlich sind? Was ist dann zu tun bzw. zu lassen und wann kann der Giftnotruf helfen? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Pascal Blesig. Er ist Arzt und arbeitet seit 7 Jahren beim Giftnotruf, genauer gesagt beim Giftinformationszentrum Nord in Göttingen. Dort berät er Notärzte, Kinderärzte, aber auch Laien beim Thema Vergiftungen oder bei Verdacht auf Vergiftungen aller Art. Er kennt sich daher bestens mit diesem Thema aus. Herzlich willkommen, Herr Blesig, und schön, dass Sie heute hier sind.
Danke für die Einladung. Bin gerne hier und berichte ein wenig von unserer Arbeit im GIZ Nord unter anderem.
Mein Name ist Angelika Leitner und mit dabei ist meine Kollegin Nicole Finkenauer.
Ja, von mir auch herzlich willkommen, Herr Blesig. Und ja, freue mich sehr, dass wir heute zusammen über dieses wichtige Thema sprechen können. Erstmal vielleicht eine Frage zur Häufigkeit. Wie viele Giftnotrufe gehen denn in Göttingen zum Beispiel pro Woche oder pro Jahr ein? Und dann auch nochmal so geguckt, wie viele dieser Anrufe beziehen sich dann auf Kinder? Und wer ruft denn da an? Sind das vor allem Ärztinnen, also vielleicht auch Kinderärztinnen und Kinderärzte vor allem? Oder sind es auch die Eltern?
Ja, also Anrufe, eine Zahl für die Woche sozusagen habe ich jetzt nicht, aber am Tag kann man sagen, irgendwo zwischen 150 und 300 Anfragen bearbeiten wir am Tag. Das ist wirklich letztendlich ein 24-Stunden-Unterfangen und klar hat man Stunden in der Nacht zwischen 2 und 5 oder 6, wo also wirklich nur also 2, 3 Anrufe, 4 Anrufe, an den Wochenenden auch mal mehr, wenn Notärzte bei Feiern vermehrt unterwegs sind oder ähnliches, wo es eben um Intoxikation gehen könnte. Das betrifft natürlich weniger die Kinder, aber wenn ich an so einen typischen Schulnachmittag oder Ferienbeginn oder sowas denke, haben wir auch manchmal 30 Anrufe die Stunde. Und da sitzen wir natürlich dann nicht allein oder zu zweit, sondern für solche, ich sag mal, Hochaufkommenszeiten mit mittlerweile bis zu 5 Personen, jetzt nur im GIZ Nord. Und ja, decken ja auch einen relativ großen Bereich ab. Wenn man überlegt, wer ruft da an, sind die meisten oder die wichtigsten Gruppen schon aufgezählt worden. Es sind natürlich Eltern als Einzelgruppe wahrscheinlich die größte oder eben Ärzte, medizinisches Personal. Das ist sicherlich so die 2 größten Gruppen. Wenn es ein bisschen schlimmer wird und der Rettungsdienst unterwegs ist, kommt die Anfrage halt von denen. Und ganz klar sind es natürlich auch Niedergelassene. Viele Kinderärzte, der ärztliche Bereitschaftsdienst fragt gerne nochmal bei uns nach. Und ja, letztendlich im Krankenhaus von allen Stationen, die allermeisten natürlich von der Notaufnahme oder auch in der Psychiatrie in der Aufnahmesituation, wo dann immer natürlich die Frage ist, können wir das bei uns machen oder muss das ein Monitor eher, also in einem somatischen, auf einer somatischen Station überwacht werden. Und das schwankt natürlich stark, aber so grob die Tagesnummer kann man wirklich sagen bis zu 300. Und ich habe mir zumindest mal, ich sag mal, weil ich mir jetzt schon dachte, dass es hier um die Kinder geht, eine Zahl von einem Kollegen bei uns aus dem Team raussuchen lassen. Also für 2025 haben uns, das muss man jetzt auch sagen, für Kinder unter 10, das hat jetzt der Kollege mir mal so rausgesucht, weil man leider sagen muss, über 10 fangen auch mehr als akzidentelle Ingestionen an. Also dass Kinder im Abusus oder sogar in selbstschädigender Absicht Medikamente oder auch andere Sachen einnehmen, beginnt leider mittlerweile bei uns mit 11, 12 Jahren, wenn man in die Statistik guckt. Das hat sich wahrscheinlich seit Corona deutlich verändert. Also kurz davor muss man sagen, sind diese Fälle eine absolute Ausnahme gewesen. Und mittlerweile muss man sagen, haben wir im Jahr einige. Also die sind dann, ist durchaus merklich. Und um nochmal auf diese Zahl sozusagen zurückzukommen, im Jahr 2025 für Kinder unter 10 Jahren Anfragen sozusagen hatten wir jetzt eine Auswahl aus den häufigsten sind so 4.500, die wir beraten haben. Da hat er mir sogar aufgeschlüsselt, grob, worum es geht. Also es ist eine Top 3. Also wir haben drei Produktgruppen hier, die er mir zusammengefasst hat. Die Medikamente. Und darunter sind es ganz, ganz häufig, was halt natürlich rumliegt, was jeder bei uns wahrscheinlich auch irgendwo im Schränkchen hat, hoffentlich eben, wenn Kleinkinder sind, gut verschlossen oder nicht erreichbar. Zum Beispiel Ibuprofen, wahrscheinlich in Europa das meistverkaufte, meistgenommene, frei verkäufliche Schmerzmittel überhaupt. Aber natürlich auch Paracetamol oder dann sowas wie Husten- und Erkältungsmittel, die einfach viel rumstehen, weil die Leute krank sind und klar, dann kommen die Kinder da mal dran. Die zweite Gruppe sind chemische Produkte. Das ist erstmal, ja, muss man sich mal kurz besprechen, was dazugehört. Ganz, ganz viel sind es Reinigungsprodukte, Geschirrreiniger maschinell, also Geschirrspültabs oder auch. Dort gibt es ja, ich zumindest selbst in meiner Waschmaschine, wenn ich gestern Abend anstelle, habe auch da mittlerweile Gelcaps, also solche gelgefüllten Produkte, die letztendlich gerade für Kleinkinder eine wichtige oder eine große Gefahr darstellen. Die Pflanzen, das merkt man auch im täglichen Beraten ganz häufig. Junge Kinder, die die Welt erfahren mit den Händen, mit dem Mund und sonstiges, die nehmen natürlich auch Pflanzen draußen in den Mund und auch mal Kippen vom Boden und so. Aber jetzt geht's erstmal um die Pflanzen und da ist sozusagen was einfach, was man sich vorstellt, was man, wenn man den Spielplätzen entlangläuft, was viel genutzt wird oder von den Stadtplanern. Die Eibe ist scheinbar, ist eine giftige Pflanze, das weiß ich, aber scheinbar auch eine sehr pflegeleichte Pflanze, die einfach bei Planung sehr viel verwendet wird. Also das sieht man einfach viel in den Städten. Gehört sicherlich zu einer, die bei den Kinderspielplätzen nicht unbedingt und auch bei Kindergärten nicht unbedingt in der Nähe stehen sollte, aber die ist eine ganz, ganz häufige Anfrage. Efeu ist eine ganz, ganz häufige Anfrage und alle möglichen Prunus, also Pflaumenarten, Kirschen, Pflaumen, Vogelkirschen, Wildkirschen, das sind so die Top 3 jetzt bei den Pflanzen. Also Medikamente, chemische Produkte, Pflanzen sind für Kinder unter 10 die Hauptanfragegründe. Und da gibt es natürlich auch Ausreißer und auch, aber man kann letztendlich sagen, was man sich vorstellt, was man viel sieht, was viel rumliegt, einfache Schmerzmittel, sorgt auch für häufige Anfragen.
Ja, das kann man sich ja gut denken. Und ich glaube, Sie haben auch gemerkt jetzt eben, als Sie schon gesagt haben, mehrere hundert Anfragen am Tag, da waren wir schon überrascht, denn wir hatten ja sogar gefragt nach Woche, pro Woche und pro Jahr und hatten wahrscheinlich eine ganz falsche Vorstellung davon, wie häufig da angerufen wird. Sind denn von diesen drei Produktklassen, die Sie jetzt genannt haben, was ist denn da besonders gefährlich und wo können Sie vielleicht am Beratungstelefon auch schon beruhigen und sagen, das ist eher harmlos, machen Sie sich keine Gedanken?
Also tatsächlich, wenn man jetzt sich mal zum Beispiel diese drei Gruppen, Medikamente, chemische Produkte und Pflanzen anguckt, finden sich bei jeder Gruppe einzelne hochproblematische Fälle, aber zum Beispiel zu den Medikamenten muss man sagen, jetzt hatten wir hier, was ich eben gesagt hatte, waren die Analgetika, zum Beispiel Ibuprofen, Paracetamol. Aber eine ganz, ganz häufige Anfrage, wo wir zum Glück direkt fast immer Entwarnung geben können, was sozusagen schön ist, sind orale Antikonzeptiva, also die Pille und Schilddrüsentabletten, die natürlich letztendlich auch ganz, ganz viele Menschen nehmen und dementsprechend auch lange nehmen, Jahre, Jahrzehnte und die einfach da, ich sag mal, am Bett liegen zum Beispiel häufig, weil sie täglich eingenommen werden, ganz regelmäßig zum Abend. Und das sind letztendlich beides hormonelle Produkte, also das klassische, das zum Beispiel das L-Tyroxin und eben halt auch alle diesen Gestagene, die in der Antibabypille genutzt werden, sind so niedrig dosiert, dass also auch Kleinkinder zum Beispiel bei der Antibabypille eine ganze Monatspackung in aller Regel unproblematisch ist. Und das machen wir auch genau so, wenn jemand sagt, hier ein kleines Kind hat von meiner Antibabypille was genommen, dann ist gerade an einem Tag, wo viel los ist, es uns nicht mal unbedingt Alltag zu sagen, welche denn ganz genau, wie heißt jetzt der Name, wie heißt der Wirkstoff, wie viel 0,0 Milligramm sind da drin, denn der Erfahrungswert ist hoch, es ist ein hormoneller Wirkstoff, eine einmalige Einnahme bewirkt in der Regel nicht viel und da können wir gerne mal gerade bei dieser einen Noxe sozusagen pauschal sagen, bis zu einer Monatspackung macht nichts und wer hat schon mehr als eine Monatspackung rumliegen, also da können wir meistens direkt sagen, das ist egal oder das ist jetzt nicht schlimm und bei dem Schilddrüsenhormon ist das ähnlich. Da ist jetzt nicht eine ganze Monatspackung, aber 500 Mikrogramm sozusagen eine Grenzdosis, bis zu der wir überhaupt nichts veranlassen müssen. Und das sagen wir den Eltern dann noch so ganz klar. Und das nimmt natürlich auch keiner ein. Die Leute haben 77 Mikrogramm oder so. Da gibt es diese krummen Zahlen bei den L-Tyroxinen. Und dass man da dann deutlich mehr als 5 Tabletten nimmt und über die 500 Mikrogramm kommt, ganz, ganz selten. Ebenso Ibuprofen selbst, hatte ich ja eben gesagt, als häufige Anfrage mit dem Fiebersaft herrscht unglaublich Unsicherheit, beziehungsweise das Kind ist sowieso krank, man macht sich Sorgen, dann wird verstärkt bei uns angerufen, habe ich das Gefühl. Ich kann ja nie wissen, wie viele Probleme entstehen, die dann nicht anrufen, also wie viele Eltern es mit sich selber ausmachen oder nur eine KI befragen oder ein anderes Giftnotrufzentrum. Von daher sind solche Zahlen immer unterliegen Einschränkungen, aber da kommen endlos viele Anfragen, auch mal in der Nacht, wenn die Kinder fiebern und die kriegen nachts nochmal was und man vertut sich. Mutter hat gegeben, halbe Stunde später gibt der Vater doppelte Dosis, hat man große Sorge, aber sich mit Ibuprofen ernsthaft zu überdosieren ist schwer, kommt selten vor, da können wir in den allermeisten Fällen auch Entwarnung geben. Also das sind wirklich so Fälle bei Medikamenten, macht nicht viel und wenn ich das so ein bisschen übertragen kann, andere chemische Produkte, die Reinigungsmittel, was man also zum Händewaschen und zum Geschirrwaschen benutzt, Flüssigseifen, Shampoos, Allzweckreiniger, was in der Regel dann schon oft hoch verdünnt ist, ziemlich unproblematisch. Es gibt natürlich auch, wir haben alle auch schärfere Sachen, mal einen Rohrreiniger, einen Hygienereiniger. Da ist vielleicht eigentlich eine Sache zu nennen, es gibt Zeichen auf diesen Produkten und es gibt vor allem in den neuen, na, Nomenklatur ist es nicht, aber diese Zeichen wurden mal überarbeitet vor ein paar Jahren. Viele kennen noch einen Totenkopf oder so, das ist aber deutlich älter. Heutzutage hat man vor allem zwei wichtige Zeichen. Das eine ist das Ausrufezeichen, das warnt erstmal vor Reizung, allgemeine Warnung. Es ist nicht so ganz ohne das Produkt, ist als reizend klassifiziert. Wenn man davon einen Schluck nimmt, kann das mal brennen, aber es dürfte keine schwerwiegenden Schäden machen. Und das andere ist das Ätzendzeichen. Die Leute, ja, wie beschreiben sie das? Also was man da dort sieht, sind zwei Reagenzgläser, die von rechts und links kommen und das eine tropft auf eine Hand und das andere auf eine gerade Oberfläche. Das warnt vor Verätzungen. Wenn man dieses Zeichen sieht und ein Kind hat Kontakt mit diesem Produkt, man kann in jedem Fall bei uns anrufen und es lohnt sich manchmal auch, das ist sicherlich eins, wo verstärkt, wenn richtig was geschluckt wurde und nicht vielleicht nur gerade so der Deckel abgeleckt wurde, man eigentlich den Arzt aufsuchen kann oder eine kinderärztliche oder eine Kinderklinik aufsuchen kann. Diese Produkte sind potenziell ätzend. Wenn die nicht hoch verdünnt waren, wenn es nicht eine minimale Menge ist, ist das leider häufig was, wo eine Arztverstellung notwendig ist. Das kann man sozusagen eigentlich als allgemeingültig betrachten. Im Zweifel immer bei uns anrufen, ist immer eine Option, aber das kann man sich merken.
Also das fand ich schon mal jetzt ganz wichtige Hinweise, dass man bei manchen Sachen einfach entspannt bleiben kann, wo man jetzt als Laie vielleicht gedacht hätte oder ich auch, als bei den Hormonen, dass das doch was Schlimmes wäre. Und welche Vergiftungsfälle sollten denn Kinderärztinnen und Kinderärzte aber auf jeden Fall kennen und auch erkennen, weil sie lebensbedrohlich sind und sofortiges Handeln erforderlich ist?
Also es ist, ich sag mal so insgesamt, eine Suche die Nadel im Heuhaufen. Das ist auch eine Metapher, wie ich sie den Studenten im Unterricht sozusagen. Wir haben im Studium im Bereich der Kinderheilkunde sozusagen haben wir eine Stunde, die wir den Studenten auch mit Vergiftungen unterrichten. Und da ist sozusagen die Nadel im Heuhaufen suchen ein Mantra, denn man hat unglaublich viele Anfragen, die zum Glück im Durchschnitt, also 9 von 10 macht nichts, kann man wirklich mal so pauschal sagen. Und es ist eben das Entscheidende, den 10. Fall oder eher den 100. Fall zu suchen, wo wirklich eine potenzielle Gefahr besteht. Für Kinderärzte denke ich, was man auf keinen Fall als Lappalie abtun sollte, sind Knopfzellen. Die sind so klein, die werden mal geschluckt. Es gibt sogar diese Hörgerät Batteriezellen, die noch kleiner sind, aber ich sag mal, so eine normale Knopfzelle, wie man sie aus einer Uhr oder sowas kennt, macht leider ein Problem. Das ist letztendlich kein richtiges toxikologisches Problem. Die Inhaltsstoffe, die da drin sind, sind nicht in dieser Menge hochgiftig, aber diese Knopfzelle ist so klein, die kann sich im Ösophagus zum Beispiel einklemmen und die Schleimhaut umschließt dieses Ding dann genug, dass Strom fließen kann. Also beide Pole sind aktiviert. Das ist der Unterschied zu einer zylindrischen Batterie. Die kriegen die Kinder auch schwerer runter, aber wenn sie es schaffen, ist es nicht so schlimm, weil dort fließt kein Strom erfahrungsgemäß und das geht dann durch. Das ist immerhin zylindrisch, wenn auch ein bisschen lang. Also vielleicht beim Schlucken wirkt das Kind, aber das geht dann irgendwie durch. Eine Knopfzelle kann, da kann Strom fließen, die kann festbacken, das kann bis zu einer Perforation in der Speiseröhre gehen. Wenn man da das hört, das ist ein Notfall, auch wenn es dem Kind absolut gut geht, mit 112 in die Klinik. Also das ist was, was auch sich Kinderärzte bewusst machen sollten. Bei den Medikamentengruppen finde ich, ist vielleicht wirklich, aber das weiß eigentlich jeder Arzt, die Opioide. Ne? Das ist so eine Klasse, die als Schmerzmittel doch mal rumliegen und wenn Kinder drankommen, einfach aufgrund des Dosisgefälles mit so einem niedrigen Gewicht, sind auch akute, schwere Symptome möglich, ne? Dass die Kinder wirklich eintrüben und eine Atemdepression bekommen. Das sind vielleicht Fälle, die also wirklich erkannt werden sollten. Ich muss sagen, ansonsten, ich glaube, Kinderärzte haben da insgesamt schon einen sehr guten Riecher. Also die Anfragen, die wir bekommen, sind in aller Regel natürlich sehr, sehr richtig vorher eingeschätzt. Aber man will sich nochmal versichern, man will nochmal auf Nummer sicher gehen, ob man den richtigen Riecher hatte oder wie jetzt einfach die spezifische, ob es reicht, dass man das selber kontrolliert oder ob wir schon eine Vorstellung in der Klinik für notwendig halten. Das sind typische Anfragen und ich glaube, Knopfzellen sind wirklich was, was man sich merken sollte. Eine Sache, die will ich noch hinzufügen, was auch im Bereich der Eltern gehört, das sind einfach Gel-Caps, möchte ich sie mal nennen, bei den Waschmitteln und aber jetzt mittlerweile ja sogar auch bei Geschirrspülmitteln, also flüssigkeitsgefüllte Pads als Waschmittel oder als Reinigungsprodukt gibt es in Deutschland circa seit 2012, also diese Caps, weil die aussehen wie Süßigkeiten, weil die aussehen wie ein, weiß ich nicht, Lachgummi, werden von den Kindern unglaublich gerne erforscht und sind aber etwas konzentrierter als das Flüssigwaschmittel, was man sonst reingibt. Und dementsprechend ergibt sich die Kombination, dass die doch deutlich reizend sind und letztendlich diese Schaum-Tensit-Problematik, Erbrechen, fraglich aspirieren, aber vor allem deutliche Reizung im Magen-Darm-Trakt, das ergibt sich durch diese Gel-Caps, das ist sicherlich hervorzuheben.
Und gibt es denn vielleicht ein oder auch zwei Fälle aus Ihrem Arbeitsalltag, die Ihnen noch besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Ja, klar. Also ja, in manchen seltenen Fällen schaffen es die Kinder halt auch, sich ernst zu nehmen, zu vergiften. Und das sind neben der Eibe oder diesen Pflanzen oder sonstiges, sind es gerade auch im Herbst mal Pilze. Und da hatte ich also letztendlich auch schon viele Fälle, aber einen Fall, der mir im Gedächtnis geblieben ist, weil man letztendlich, also es kam erst drüber wie ein typischer Fall. Ja, Kind hat ein kleines bisschen von einem Pilz gegessen und okay, müssen wir erstmal an die Bestimmung rangehen, weil natürlich gibt es Giftpilze, aber die zu bestimmen übersteigt total unsere persönliche Kompetenz und auch am Telefon durch eine Beschreibung ganz, ganz schwer. Wir arbeiten dann mit Pilzsachverständigen zusammen, die helfen uns und dann bestimmen die einen Pilz. Und ein Kind, was ein kleines Stück von einem oder einen halben Pilz oder so gegessen hat, dem ging es erstmal gut und dann macht man sich an die Bestimmung. Und letztendlich hat es sich dann aber während der Bestimmung mit deutlichen Symptomen gemeldet. Erstmal Magen-Darm-Symptome ordentlich erbrochen. Und dann empfehlen wir natürlich auch sofort, das Kind in der Klinik vorzustellen, wenn Symptome auftreten. Aber parallel müssen wir bestimmen, denn wenn nicht ausgeschlossen wird, dass es ein wirklich giftiger ist, muss man auf Verdacht das Antidot geben. Und hier hat sich dann tatsächlich sogar herausgestellt, dass es dieser giftige Knollenblätterpilz war. Das ist sozusagen der eine wirklich explizit zu nennende organtoxische Pilz, der macht die Leber kaputt, auch bei kleineren Mengen. Also ich möchte jetzt, die Dosis ist, macht mir das Gift, ein Reiskorn, großes Stück, bringt auch kein Kind um und macht auch keine Kinderleber kaputt. Aber ein ordentlicher Haps, ein halber kleiner Pilz oder so kann reichen. Und gut, ob er gereicht hätte, weiß man in dem Fall nicht, weil das Kind ist ins Krankenhaus gekommen und hat das Antidot bekommen. Das ist eine aufwendige Therapie, da muss mindestens mal ein Tag intravenös ein Medikament gegeben werden, aber letztendlich eine sehr, sehr gut verträgliches Medikament, eine sehr gute Prognose, wenn das Mittel gegeben wird und es ging dann auch gut aus. Ich glaube, ich habe diesen Fall nachverfolgt und man hat im Endeffekt das Gift im Urin nachweisen können, also man hat bestätigen können, es war was da, aber man hat früh genug umfangreich genug therapiert und man hat letztendlich keinen Anstieg der Leberwerte verzeichnen können, weil es früh genug eine gute Therapie gab. Und wenn das so läuft und man merkt, okay, jetzt war es auch wichtig, weil es war kein Lappalienpilz, dann ist das natürlich was auch Erfreuliches, was einem ein bisschen Bestätigung gibt. Und das ist mir im Kopf geblieben auf jeden Fall.
Ja, jetzt ist ja schon angeklungen, wie so eine Behandlung stattfinden kann und dass die ja, glaube ich, dann auch wirklich sehr unterschiedlich sein kann. Aber Kann man denn trotzdem sagen, wie so eine moderne Behandlung von Vergiftungen grundsätzlich aussieht? Gibt es da bestimmte Abstufungen, nach denen man vorgeht, oder was es zu Gegengiften oder auch einem der ganz altbekannten Aktivkohle zu sagen?
Aktivkohle, altbekannt, ist gut, ist auf jeden Fall ein wichtiges Mittel. Also man könnte sagen, dass das die Therapie von Vergiftungen heutzutage sich auf ein Drei-Säulen-Modell stützt. Da haben auch meine Kollegen ordentlich Artikel zu verfasst. Es geht letztendlich eigentlich los mit der primären Giftentfernung, und das ist die altbekannte Aktivkohle. Wichtig ist eigentlich heutzutage, dass wir nie einem Laien und auch einem Arzt empfehlen, Erbrechen auszulösen. Es gibt seltene Fälle, wo eine unter Sicht und unter Intubationsschutz, sage ich mal, Gastroskopie angezeigt ist, wo es wirklich so toxische Noxen gibt, aber die Komplikationsrate vom forcierten oder provozierten Erbrechen ist hoch. Die Aspirationsgefahr steigt im Verhältnis, und wenn man sich, wie ich eben sagte, Nadel im Heuhaufen, die meisten Fälle sind nicht so schlimm bei Kindern, wenn man sich das vergegenwärtigt, versteht man, dass die Komplikationsrate, auch selbst wenn sie niedrig wäre, nicht in Kauf genommen werden kann, weil meistens das Verschlucken der eigentlichen Noxe viel weniger schlimm ist, als man das befürchtet. Deswegen nie Erbrechen auslösen, und da kommen im schlimmsten Fall Menschen auch auf so Ideen wie Salzwasser trinken lassen, um Erbrechen, also um Übelkeit zu induzieren. Das ist natürlich dann richtig falsch, weil eine Salzvergiftung gar nicht so schwer zu erreichen ist. Also wenn es dann nicht erbrochen wird, hat man ein zweites Problem. Aber was wir empfehlen oder was man machen kann, ist eben die Aktivkohle. Die bindet an viele Gifte, nicht an alle. Hat Limitationen bei Flüssigkeiten, Metallen, also auch dann sowas wie Lithium oder sowas. Aber bei vielen, gerade Pflanzengiften, geht das. Dazu muss man sagen, das macht nur Sinn in der ersten Stunde. Und natürlich nur, wenn der Patient in einem Zustand ist, wo er selber Aktivkohle, ich sag mal, trinken kann, aufgelöst in Flüssigkeit. Und ist die nächste Limitation, ein 2 Jahre altes Kind wird eher keinen Kohleschlamm trinken. Es gibt dann gefärbte Becher, die man zur Hilfe nehmen kann. Also es gibt Versuchsmöglichkeiten, aber wenn das Kind das nicht trinkt, dann geht es halt nicht. Also das ist sozusagen die erste Säule, primäre Giftentfernung. Da ist eigentlich nur die Kohle zu nennen. Ganz seltene Fälle im Krankenhaus, eine Gastroskopie wäre eine zweite Option. Sekundäre Giftentfernung, zweite Säule, ist sozusagen ein Versuch, die Noxe wieder rauszuholen, wenn sie aufgenommen wurde. Das ist bei auch ganz wenigen Fällen effektiv möglich, eine Hämodialyse, eine Hämoperfusion, also eine hochinvasive Maßnahme im Krankenhaus auf jeden Fall, kann bei einigen Giften hilfreich sein. Und da ist natürlich auch eine wichtige Frage bei uns, mit Sicherheit dann nachzufragen, dass Ärzte danach, kann man da was dialysieren? Wie ist das möglich? Ist das sinnvoll? Das ist also sozusagen eine Option, wenn eine Noxe schon aufgenommen wurde. Und die dritte Säule ist sozusagen, was Sie eben auch angesprochen haben, die Antidotgabe, also ein Gift zu antagonisieren oder deaktivieren, wenn es schon am Wirkort angekommen ist. Und auch da sind die Möglichkeiten sehr begrenzt. Die meisten Ärzte kennen alle relevanten, sage ich mal, weil sie einfach an der Zahl niedrig sind. Also Opioide, Benzodiazepine, solche bewusstseinstrübenden Medikamente heutzutage sind bekanntermaßen antagonisierbar. Und beim Paracetamol zum Beispiel und eben über den Knollenblätterpilz haben wir auch schon gesprochen, gibt es auch was. Aber dann wird es schon sehr dünn. Also ich sag mal, spezifisches Gegenmittel für eine aufgenommene Noxe sehr selten. Und daher sind, ich sag mal, die ersten zwei Säulen ganz entscheidend. Kann man frühzeitig was machen mit Kohlegabe oder kann es dialysiert werden? Aber die Häufigkeit ist niedrig. Und so baut sich eigentlich eine moderne Therapie von Vergiftung heutzutage auf. Das sind nur Eckpfeiler. Im allergrößten Maße beläuft es sich auf eine symptomatische Therapie der Symptome. Die allermeisten Fälle, wenn wir so ein bisschen die Kinder verlassen sind oder potenziell schweren Fälle, sind eingenommene Medikamentenmassen, ne, Psychopharmaka oder sowas, häufig auch in sehr schädigender Absicht. Und da unterstützen wir natürlich, wir kennen die Syndrome, Symptome, die dann auftreten, aber häufig ist das, was wir dann nochmal besprechen und erklären, eine Art symptomatische, intensivmedizinische Therapie. Also Ja, es gibt selten wirklich spezifische Empfehlungen, aber wenn es die gibt, kennen wir sie und helfen natürlich auch gerne bei nicht 100% spezifischen Anfragen.
Ich habe noch eine Frage, die mir gestern noch zufällig begegnet ist und habe ich gedacht, das könnten wir vielleicht auch noch fragen. Und zwar ging es darum, dass auch ein Arzt geschildert hat, dass bei ihm es immer öfter zu Koffein, also Vergiftung ist dann vielleicht das falsche Wort, kommt, weil das im Moment genutzt wird, auch von jungen Leuten, die damit ihre Trainingsleistungen wohl steigern möchten, indem sie reines Koffeinpulver zu sich nehmen. Kommt sowas auch bei Ihnen an? Und was ist dann da zu tun?
Ja, haben wir viel mit zu tun. Und zwar haben wir verunsicherte Konsumenten, die sich unwohl fühlen, die selber sagen, ich habe jetzt hier Pre-Workout-Booster XY heute mal doppelt genommen, weil ich wollte extra gut pumpen. Und jetzt fühle ich mich aber unwohl und mein Herz rast oder sonstiges, ne? Das ist die eine. Und das andere sind ja dann Notärzte vor Ort oder eben niedergelassene Ärzte, die mit sowas auch konfrontiert werden, ist ein großes Problem. Koffeinpulver kennen wir. Koffein kennen wir auch aus anderen Substanzen. Energy Drinks ist seit Jahren so eine Geschichte und Kaffee gibt es letztendlich schon immer. Also klar kennen wir Koffein und wenn es nur Koffein ist, sage ich mal, sind wir relativ froh, weil man kann es zumindest gut einschätzen. Man kann sich damit leicht überdosieren. Gerade dieses reine Pulver, hatte ich jetzt auch vermehrt in der Beratung, ist gefährlich, ist eigentlich unnötig, überhaupt so ein reines Pulver. Also ja, was das Marketing da so macht, ich meine, letztendlich muss man ja sagen, das ist reines, die Leute wollen halt ihr Produkt verkaufen und vermarkten das und wenn es einen Absatzmarkt gibt, dann machen die das. Das hat keinen Sinn. Also es gibt da keine Studien, die da irgendwas belegen, dass das irgendwie beim Muskelaufbau helfen würde. Es macht einen ein bisschen wacher. Wir trinken wahrscheinlich, oder ich zumindest trinke auch gerne einen Kaffee. Man kann das ja auch, also das ist ja auch nicht problematisch, aber viel hilft, viel ist da meines Erachtens nach, gibt es keine Evidenz, dass das irgendwas bringt. Und ich sagte eben, Koffein sind wir froh, weil wir das gut einschätzen können. Da haben wir klare Grenzwerte, Milligramm pro Kilogramm, wo wir sagen, hier wird's gefährlich und letztendlich ist uns die Wirkweise sehr bekannt, diese Methylxanthine, diese Stimulantien. Aber das ist nur das geringste Problem. Diese Workout-Booster, die haben 100 verschiedene Aminosäuren und irgendwie die wollen ja natürlich auch genau diese Produkte nehmen, die noch nicht so gut erforscht sind, wo man noch so denkt, oh, das könnte noch diesen Stimulus haben und diese Wirkung haben. Und für uns ist das dann das Problem, dann muss ich 20, 30 chemische Substanzen nachgucken. Bei manchen denke ich, oh, das hört sich wie eine Aminosäure an, ist aber doch was anderes. Und dann komme ich raus bei, ja, ist noch nicht gut untersucht, ist eine Substanz, die bisher nur in Studien verwendet wurde oder ist ein Tiermedikament oder sonst irgendwas. Und leider unterliegen diese, ja, beziehungsweise ich kenne die rechtliche Situation nicht ganz genau, aber klar ist, es lässt sich bestellen. Wir haben endlos Anfragen und Konsumenten, die, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, dass der Zoll, wenn er die Kapazitäten hätte, die alle rausfischen würde und es kommen halt die Hälfte durch oder so, aber es kommen gefährliche Substanzen, lassen sich bestellen aus dem Ausland, aber letztendlich auch Koffein ist ja auch im Inland bestellbar. Also das ist ja auch, man kann sich ja auch mit sowas überdosieren. Das ist leider ein großes Problem. Und wir haben da auch, also das sind ja nur diese Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt natürlich auch Leute, die anabole Steroide nehmen, die sich sowas IV oder IM spritzen. Also da hören wir schon wilde Sachen. Es ist für uns nur möglich, Rat zu geben, wo gute Untersuchungen bestehen. Und wenn es so neue Substanzen sind, können wir nur wirkgruppenartig beraten und das hilft den anfragenden, ich sag mal, Fachleuten zumindest schon häufig. Für die Patienten, für jemanden, der anruft, weil er so einen Booster zu viel genommen hat, dem versuche ich einfach nur klar zu machen, das ist nicht gut, er sollte das nicht in hoher Dosis machen und er sollte sich vorstellen. Für mich ist dann die Maßgabe, dass ich will, dass der sich beim Arzt vorstellt und ich möchte ihn natürlich nicht unnötig verunsichern, aber ich möchte schon, dass er die Ernsthaftigkeit versteht. Das ist nicht so gut untersucht wie Medikamente. Das ist der Vergleich, den ich eben gesucht habe. Bei Medikamenten gibt es echte Studien. Diese Nahrungsmittel oder Ergänzungsmittel, gut, da kann man vielleicht sagen, hier, die sind bei einer kleinen Menge nicht schädlich, so viel weiß man, aber die Leute werden ja dann angehalten zum exzessiven Konsum und das ist eine große Gefahrenquelle.
Das ist auch ein wichtiger Tipp, vielen Dank. Und jetzt sind ja viele Vergiftungen sind ja vermeidbar sicher. Und welche Rolle spielen denn die Kinderärztinnen und Kinderärzte jetzt in der Aufklärung, in der Prävention?
Genau. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man die paar Sachen, die man klar identifizieren kann, Also ich sag mal, Medikamente übers Ibuprofen hinaus verschlossen hält, ne? Dass die Ärzte schulen, so gut sie können, mit ihren Patienten und vor allem ja genau den Eltern sozusagen besprechen. Eine Ibuprofen, wenn sie die mal wegen der Kopfschmerzen nehmen, das ist nicht so das Allerschlimmste, aber generell, man kann die Frage stellen, ob man so überhaupt bei jedem so differenziert rangehen sollte. Generell gehören Medikamente in den Schrank, wo ein Kind nicht drankommt, das ist klar. Aber dass man sozusagen auch einem Elternteil, was gut versteht, sagen kann, dass eine einzelne Ibuprofen-Tablette kein Drama ist für ein Kleinkind, kann man auch machen. Und natürlich kann man auch den Eltern unsere Nummer sagen, wenn sie es nicht wissen, dass sie in einem Zweifel anrufen können. Wir sind ja für Laien und Profis da. Aber ich denke, die Prävention im Sinne von Nichterreichbarkeit von Medikamenten und ich nenne sie mal scharfe Reiniger, Rohrreiniger, Hygienereiniger, Badreiniger, das ist wichtig. Und da will ich nochmal die Gelcaps nennen. Also wir haben ja auch bei Studien, helfen diesen Herstellern oder geben Rückmeldungen, und die versuchen ihre Produkte natürlich zu verbessern, kindersichere Verpackungen und sowas herzustellen. Das ist alles auch besser geworden. Trotzdem stellen die eine potenzielle Gefahr dar. Solange Kleinkinder im Haus die Umgebung erkunden, würde ich da also drauf aufpassen, keine Gelcaps irgendwie in Erreichbarkeit, keine Medikamente. Ja, und eigentlich wieder die Knopfzellen, das muss man wirklich sagen. Wenn man da in der Prävention sozusagen die Eltern impfen kann, da würden, ja, zumindest was unsere Statistik angeht, viele der potenziell schweren Fälle ausbleiben.
Also sie von die aktiv ansprechen als Kinderarzt vielleicht meine?
Ja, genau. Also gerade wo es nicht so bewusst ist, also dass Medikamente einfach in den Schrank gehören, wenn man Kinder im Haushalt hat und dass man dann eben das noch mehr macht mit Reinigern und Waschmittel, ja, Gelcaps oder ähnlichem.
Und was würden Sie denn jetzt empfehlen? Man ist ja vielleicht, das ist so eine Hürde, so einen Notruf anzurufen und man wartet vielleicht lieber erst noch mal ein bisschen. Würden Sie denn sagen, bei Unsicherheit lieber sofort den Giftnotruf anrufen und lieber einmal zu viel als zu wenig oder ist das von Kapazität gar nicht zu lösen sonst?
Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss natürlich auch aufpassen. Es ist nicht so, dass wir da sitzen und Däumchen drehen. Ich möchte nicht, dass jemand, nur weil er so mal gerade so drüber nachdenkt, uns dann anruft auf der anderen Seite. Wer sich Sorgen macht, wer sich verunsichert fühlt, sollte bei uns anrufen. Es ist ganz klar, im heutigen Gesundheitswesen eine unserer Hauptaufgaben zu gucken oder mitzuhelfen, dass Notaufnahmen nicht überlaufen. Also ich sag mal, die Überlegung bei uns anzurufen sollte immer voranstehen, bevor man sich vorstellt, wenn man nicht von vornherein das Gefühl hat, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Ne? Ich möchte natürlich niemandem, jeder, der irgendeine schwere Situation hat, wo es einem wirklich schlecht geht, sollte nicht bei uns, sondern beim Rettungsdienst anrufen. Aber wenn man sich so fragt und unruhig ist und sich nicht zur Ruhe kommt, lohnt sich ein Anruf bei uns. Man kann mal warten bei uns. Ich muss schon sagen, wir passen, wie gesagt, ja auch unsere Berateranzahl teilweise an. Wenn es jetzt nicht in diesem Bereich zwischen 10 und 1 Uhr, also 10 Uhr abends und 1 Uhr nachts ist, kommen sie innerhalb von 2-3 Minuten dran im Durchschnitt. Also wir haben insgesamt, möchte ich mal behaupten, keine langen Wartezeiten. Man kann sich bei uns erkundigen. Wenn es im Einzelfall doch länger dauert, bitte ich das zu entschuldigen. Wir können nur der Reihe nach annehmen. Und klar, man muss auch, ja, wie soll ich sagen, man darf nicht zu frei googeln. Wir merken das sehr, sehr stark. Ja gut, Google gibt es schon lange, aber jetzt die Einfuhr der KI, also wie schnell sozusagen der typische Satz der meistens Eltern am Telefon ist, Google hat mir gesagt, ist dann geworden zu ChatGPT oder eine KI hat mir gesagt, ich muss jetzt mal hier anrufen. Und dann ist es sowas wie rohe Bohnen, wo man natürlich sagt, okay, man kann das googeln, dann kommt man auf Fasin und da steht dann auch irgendwo, Fasin verklumpt das Blut, macht's aber nur im Reagenzglas. Und so eine Unsicherheit, also ich glaube, meine Großeltern hätten laut gelacht, wenn man vorgeschlagen hätte, beim Giftnotruf anzurufen, weil ein Kind eine rohe Bohne gegessen hat. Das nimmt zu, ne? Eltern hat man das Gefühl, vielleicht hat das auch was mit der Corona-Pandemie zu tun. Diese Leute nehmen zu und das bringt uns an Grenzen manchmal von Anfragen. Aber natürlich sollte man bei deutlicher Verunsicherung bei uns anrufen und lieber nicht, das ist nämlich das andere, lieber nicht abwarten und dann in 2-3 Stunden später doch anrufen, weil die Handlungsmöglichkeit ist dann viel geringer.
Also wenn Sie es nochmal zusammenfassen, jetzt in 2-3 Sätzen, wann sollte man den Giftnotruf anrufen?
Ja, natürlich, wenn es irgendwie um eine Art Vergiftung geht, also eine aufgenommene Substanz, die vermeintlich schädlich ist. Wenn leichte Symptome sowieso schon bestehen, auf jeden Fall. Wenn man sich fragt, kommen Symptome und man macht sich Sorgen und man hält es für möglich, sollte man auch anrufen. Man muss ein bisschen gesunden Menschenverstand mitbringen und man darf sich auch merken, dass ein paar Tropfen Seife oder Shampoo nicht schlimm sind. Alles, was wird so auf die Haut großflächig auftragen. Aber in Unsicherheit, bevor man sich verrückt macht, immer anrufen.
Vielen, vielen Dank für diese sehr lebenswichtigen Tipps und auch Beispiele. Und die Gift-Notrufnummern, die nehmen wir auf jeden Fall mit in unsere Shownotes auf. Herzlichen Dank.
Ja, gar kein Problem. Danke für die Einladung.
Das war O-Ton Pädiatrie, der Podcast für Kinderärztinnen und Kinderärzte. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch gerne. Und wir freuen uns natürlich auch über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Vielen Dank auch an Anna Romalis, Christian Duda und Nils Kreff aus dem Digitalteam von Metrix, die an O-Ton Pädiatrie mitarbeiten. Bis bald hier in O-Ton Pädiatrie, sagen Nicole Finkenauer
und Angelika Leitner.
Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen, Ärzte sowie Medizinstudierende.
Wenn Sie in unserem Podcast Werbung schalten wollen, schreiben Sie uns gern unter podcast-vermarktung@metrix.group.
We care for Media Solutions.